Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz und mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich habe es letzte Woche gesagt und ich werde es in der nächsten Woche auch nochmal sagen. Aktuell läuft bei uns in der Stadt Kultur findet statt. Wir dürfen endlich wieder Kultur für die Leute machen. Wir dürfen endlich auch wieder auf der Bühne stehen und hinter der Bühne, was uns ganz besonders freut, uns vom Kreuz e.V. Es gibt noch Veranstaltungen, die gehen noch bis Ende des Monats, bis Ende August 2020. Kauft euch eure Tickets. Einige Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Bei einigen Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Wie ihr wisst, Kindertheater, Kultur, Kleinkunst, Kabarett, Musik, Kino, all das ist dabei. Und heute ist auch jemand dabei, ja, den ich auch schon tatsächlich länger kenne. Ich weiß nicht, wie viele das auch überhaupt wissen, dass er ein Fulderer ist, ein Fulda-Jung. Der ist nämlich tatsächlich, zumindest ist er neulich so bezeichnet worden, das bekannteste Werbegesicht Deutschlands. Also in jedem zweiten Werbespot kann man tatsächlich sein wunderbares Gesicht sehen. Niemand geringeres als Christian Stock. Hallo Christian.
Schönen guten Tag und schön, dass ich hier bin.
Ja, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich. Und ich habe es gerade ganz kurz gesagt, bevor wir jetzt über dich zu sprechen kommen, das bekannteste Werbegesicht Deutschlands, das stand neulich wirklich so da. Habe ich recht?
Das ist wirklich so, ja. Das hat das Branchenmagazin Horizont rausgefunden. Das ist ein Magazin, was regelmäßig an Werbeagenturen und so weiter verschickt wird. Das ist quasi deren Pflichtlektüre. Und mit einem der Redakteure hatte ich mal irgendwann ein Interview und der hat gut recherchiert und rausgefunden, dass ich tatsächlich Deutschlands meist gebuchtes Werbegesicht bin. Nicht das bestbezahlte, aber das meist gebuchte. Immerhin.
Der bestbezahlte kommt vielleicht irgendwann
noch mal. Da müssten wir noch ein bisschen prominenter werden, glaube ich.
Aber deine Idee war es ja nicht von Anfang an, dass du mal das Werbegesicht wirst. Du hast einen ganz anderen Weg eigentlich eingeschlagen. Nee. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist in Fulda geboren.
So ist das. Im Jahre 82 im Herz-Jesu-Klinikum.
Im Herz-Jesu-Klinikum. Ich bin 5 Jahre vorher vor dir im Klinikum in Fulda geboren.
Siehst du? Also,
da liegen noch ein paar Jahre zwischen uns. Und du bist in Markretenhauen aber aufgewachsen.
Jawohl, genau. Also erst ging es nach, ja, die ersten 2 Jahre meines Lebens habe ich in Fulda in der Bahnhofstraße verbracht. Da habe ich aber nicht so viel bewusst von mitbekommen. Dann kam meine Schwester auf die Welt und das war dann in Edelzell. Da habe ich den Kindergarten und die erste Klasse in der Don Bosco-Schule Künzell absolviert. Dann ging es aber rüber nach Markretenhauen, wo meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, meine Schwester und Großeltern bis heute leben.
Und dort bist du auch auf die Grundschule gegangen oder wo war
genau, da ging es dann 4 Jahre Grundschule, also 3 Jahre eigentlich nur, stimmt, habe ich erzählt, ich verstricke mich hier schon wieder in Widersprüche.
Du warst zu gut, du hast die erste Klasse überspringen, oder?
Nein, oh Gott, nein. Nach der Grundschule ging es dann aufs Freie vom Stein-Gymnasium, wo ich dann 13 Jahre absolviert habe.
Aber du hast bereits in der Grundschule angefangen, Theater zu spielen.
So ist das, ja. So relativ früh, ich glaube, 2., 3. Klasse ging das los. Da wurde irgendwie Dorffest oder so. Genau, 900-Jahr-Feier, Markretenhauen, ole, ole. Und da haben wir dann irgendwie ein Stück inszeniert. Ja, und ich glaube doch tatsächlich, da habe ich Blut geleckt. Da hat es schon angefangen. Der klassische Weg eines Schauspielers ist ja meistens so Kindertheater, Schultheater und sowas dann auch bei mir.
War im Grunde auch mein ähnlicher Weg, weil ich auch in der 2. Klasse angefangen habe, in der Grundschule. Ich habe einen Stein gespielt in der 2. Klasse.
Großartig.
Mittlerweile spiele ich ja Impro-Theater. Ich meine, hast du auch einen Stein gespielt?
Nein, bei mir hat es direkt groß angefangen. Ich habe beim Fischer und seiner Frau den Fischer gespielt.
Wahnsinn, gleich eine Hauptrolle.
Ja, genau.
Gleich eine Hauptrolle zu beginnen. Und du hast dann aber, du hast gerade schon gesagt, auf der Steinschule dann auch weiter Schultheater gespielt.
Richtig, da ging es dann los. Theater AG, das war dann eine freiwillige Geschichte und die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider gab es dafür keine Noten, sonst wäre mein Notenschnitt wesentlich besser gewesen.
Aber du hast auch dort dein Abitur gemacht. Du hast da dort
dein Abitur gemacht. Ich will nicht lügen. Ich habe gesagt, ich habe 13 Jahre Schule absolviert und mein Abi dann gnadenlos verkackt. Mein Gott. Ja, es ist so. Ich habe in der 13, also 12, 13 war so ja, die Zeit, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr auf dieses System hatte. Natürlich hätte ich mir einen besseren Zeitpunkt suchen können und zumindest dieses Drecks-Abi da machen können, aber ich habe tatsächlich die mündliche Prüfung mit 0 Punkten abgeschlossen und das musst du auch erstmal erreichen. Woanders hätte es, glaube ich, den Punkt für die Anwesenheit gegeben und dieser eine Punkt hat mir halt gefehlt und ich habe 0 gemacht.
Auch da haben wir übrigens eine Parallele. Ich habe auch in der 13 meine Schule abgebrochen. Siehste? Damals. Habe aber mein Abi dann noch nachgeholt.
Weil ja, das habe ich nicht gemacht. Das wurde mir zwar ans Herz gelegt, hier komm, mach doch noch ein Jahr und mach's halt nochmal. Und ich so, nee, keinen Bock. Ich war so beleidigt. Der damalige Schulleiter saß auch mit in der Prüfung und so und ich habe überhaupt nichts zustande bekommen. Das klassische Blackout. Und ich war echt beleidigt, dass die mir nicht diesen Punkt für die Anwesenheit gegeben hätten. Dann wäre alles nice gewesen, dann hätte ich das Abi in der Tasche gehabt. Du weißt, ich hab jahrelang Schultheater gespielt, die Leute kamen dahin und waren echt gute Inszenierungen und alleine dafür, so als Dank, hätten sie mir diesen Dreckspunkt geben können. Aber gut, ich will hier nicht irgendwie, das ist schon ein bisschen her jetzt, komm, was soll das?
Applaus hat es auch nicht gegeben, wahrscheinlich nach dem Auftritt.
Für die mündliche Prüfung? Nein. das war schlimm. Es musste sogar mein Bio-Lehrer, das war ja wie gesagt Bio, der hat mich dann nach Hause gefahren, weil ich nicht mehr, ich war so fertig. Und dann hat er mich irgendwie, der hat gedacht, jetzt gibt es irgendwie Stress von den Eltern. Ist aber Quatsch, die standen immer hinter mir. Aber ich war halt echt so fertig wie ein Brötchen. Das habe ich noch nie erlebt, sowas bis dato.
Du bist dann gegangen und hast gedacht, ja, jetzt auch egal, ich werde Schauspieler? Oder wie ging es dann
auch weiter? Auch nicht direkt. Ich hatte das große Glück, ausgemustert zu werden. Dementsprechend musste ich weder zum Bund noch Zivildienst machen und hatte quasi ein Sabbatjahr. Und dieses, ja, nach 13 Jahren Schule habe ich mir dann überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Studieren kam irgendwie nie in Frage für mich. Wenn, dann sowieso nur Fachhochschule, denn Fachabi hatte ich ja immerhin in der Tasche. Aber selbst das wäre mir alles zu theoretisch gewesen. Und ich wollte auch nicht von der Schule in die Schule. Verstehst du? Ich war halt immer so immer praktisch veranlagt. Dann habe ich überlegt, was machst du denn gerne? Und ich habe mich als Kind halt immer für Fossilien interessiert, Dinosaurier und so. Und es war jahrelang mein Berufswunsch, Paläontologe zu werden. Ich wollte halt irgendwie in die Wüste Gobi und irgendwelche Skelette mit einem Pinsel und einem Zahnarztbohrer so ausbuddeln. Das wäre mein Traumberuf gewesen. Und ich habe mich dann auch beworben am Senckenberg-Museum in Frankfurt. Erst eine Zusage bekommen für ein Vorstellungsgespräch, das aber nicht stattfand, denn ich habe irgendwie ein paar Wochen später eine Absage bekommen, ohne dass sie mich gesehen haben. Dann war ich beleidigt. Und bei mir ist das so, wenn ich beleidigt bin, so, dann will ich überhaupt nichts mehr davon wissen. Und somit war der gesamte Berufswunsch, den ich über Dekaden hatte, meines Lebens, passé. Und ich habe mich neu orientiert und überlegt, so, was kannst du denn am besten oder was macht dir am meisten Spaß? Wo siehst du dich in den nächsten 40 bis 60 Jahren deines Lebens? Und ich habe gedacht, irgendwie kann ich ganz gut auf der Bühne stehen, in einem Mikrofon sprechen, Leute unterhalten, vielleicht auch zum Lachen bringen. Och, mach doch da mal was. Und dann habe ich Infomaterial von sämtlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum angefordert, bin auf exakt zwei Vorsprechen gegangen. Das eine war in Regensburg, da ging es um ein Stipendium. Habe ich nicht bekommen, aber ich kam unter die letzten 7 von 400 Bewerbern und habe da gemerkt, och, so schlecht kannst du ja gar nicht sein. Ich probiere es aber nochmal anders, also woanders. In Regensburg hätten sie mich zwar auch genommen, aber halt ohne Stipendium. Dann hat es mich aber nach Köln verschlagen, wo die Film Acting School gestartet hatte zu dem Zeitpunkt 2004. Das war damals die erste und einzige Schauspielschule, die nur auf Film und Fernsehen ausgebildet hat. Und das fand ich ganz interessant vom Konzept her und bin quasi in den allerersten Jahrgang reingekommen, so als Versuchskaninchen. War nicht alles gut, war aber auch vieles dabei, was mich persönlich und auch anders weitergebracht hat. Und ich bereue die Zeit nicht und seitdem wohne ich in Köln.
Ja, Köln ist ja auch eine wunderschöne Stadt und gerade wenn man es in dem Bereich irgendwie auch wirklich durchstarten möchte, ist das sicherlich auch kein falscher Weg von Köln aus, das zu machen tatsächlich. Aber bevor du Köln warst, lass noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, noch mal zurück in Fulda. Wir haben vom Schultheater gesprochen, aber du hast ja auch noch eine anderen Theatergruppen hier, die man in Fulda auch kennt.
Ja, zum Beispiel bei den Fischgrätchen,
bei der tollen Jessica Stuckenberg. Was da hast du mitgespielt?
Ja, wieder. Ach, das war eine schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich bei den Fischgrätchen war und ich habe gehört, Jessica macht das immer noch. Ich finde leider nicht die Zeit, zu den Aufführungen mal rüber nach Fulda zu kommen. Aber vielleicht klappt es doch noch irgendwann. Und es war wirklich eine schöne Zeit. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und wir haben auch Theaterfreizeiten gehabt. 3 Theatertourneen. Straßentheater haben wir gespielt. 2-mal rund um den Bodensee und 1-mal in Südfrankreich. Das war auch mit den Fischgrätchen großartig. Und ganz, ganz nette Leute dort kennengelernt.
Absolut. Die Jessica ist ja auch eine ganz, ganz tolle, ja, Schauspielerin, aber auch Künstlerin, Regisseurin. Die wird sicherlich auch bald mal hier bei mir im Podcast dabei sein. Wir haben schon mit anderen Gästen über sie gesprochen, aber sie selber war noch nicht da. Da bist du ihr jetzt vorgekommen.
Ha, da siehst du mal. Schönen Gruß, wenn sie kommt.
Gerne, sage ich ihr auf jeden Fall. Wem ich auch gerne einen Gruß von dir ausrichten würde, ist ein anderer Regisseur, mit dem du auch zusammengearbeitet hast in Fulda, mit dem ich auch zusammenarbeite, und zwar mit Arnold Pfeiffer.
Der Arnold, ja sicher.
Dem hast du ja auch einiges, ja. Ich glaube, zumindest Besuch der alten Dame, ich glaube, da hast du mitgespielt.
Genau. Das war auch sehr schön. Das war das zweite Stück, was man an der Wigbert-Schule in Hünfeld, die ich nie besucht habe, aber über Jessica habe ich erfahren, dass der Arnold zu dem Zeitpunkt halt einen Ersatzschauspieler gesucht hatte für die Wigbert-Schule, weil ein anderer abgesprungen war, der mittlerweile ein guter Kumpel von mir ist und den ich auch in Köln dann getroffen hatte. Also witzig, wie sich die Kreise schließen. Der Pierre war das. Für den bin ich eingesprungen, habe die Rolle übernommen in einer Eigenproduktion. Das war so ein, ja, so ein Musical, was wir da gemacht haben. Und im zweiten Jahr dann Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Genau, da habe ich den Bürgermeister verkörpert.
Ja, mit der Arnold spiele ich ja auch immer noch zusammen bei Theater aller Art. Ja. Die treten übrigens auch im Museumshof auf. Und weil ich ja nicht kann, weil ich ja auch veranstalte im Moment, spielt Arnold meine Rolle.
Ach was?
Ja, das Fallern. Ja, ja,
so. Die Ähnlichkeit ist ja frappierend, ne?
Ja, das kann man so sagen. Ein bisschen, wenn man so will. Kommen wir zurück nach Köln. Du bist nach Köln und hast dann da jetzt deine Schauspielausbildung gemacht.
So ist das, genau. Viel gelernt und ja, Köln gefällt mir als Stadt. Du hast gesagt, wunderschön dort. Dem kann ich nur teilweise zustimmen. Also optisch ist unsere Heimat Fulda wesentlich schöner. Barockstadt, richtig, richtig schön gemacht und so weiter. Und ja, klar, Köln wurde halt bis auf den Dom komplett zerbombt. Das ist klar, dass es jetzt nicht so den Architekturpreis gewinnt. Aber vom Flair ist es ist ganz anders als in der Rhön, muss ich sagen. Nicht besser oder schlechter, aber es ist halt ja, ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Leute sind irgendwie offener, würde ich mal sagen, dafür aber auch oberflächlicher. Man findet halt sofort Anschluss. Und ich bin jetzt schon 16 Jahre hier und ich kann so den Vergleich ziehen. Wenn man zum Beispiel in der Rhön, in irgendeinem Dorf, in der Dorfkneipe ist, dann wird man schief angeguckt als Auswärtiger, gell? Wo kommst du her? So, sowas. Und das hast du halt in Köln nicht. Da geht's, komm her, trink doch eine mit und dann gibt's Kölsch und so. Danach kennt man sich zwar nicht mehr, aber ne, man kommt ins Gespräch.
Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal so richtig in Köln auch aus war mit einem Freund, jetzt wo du es sagst, da bin ich dann halt wirklich von den anderen Leuten angesprochen worden, hey, trink doch mal mit und ja. So. Was ich nicht wusste, ist, dass man einen Bierdeckel auf sein Kölsch legt und sonst kriegt man die ganze Zeit immer nachgeschenkt.
In den ist ja nicht das Schlimmste.
Also ich fand den Abend sehr gut in Erinnerung. Mein Kollege hat irgendwann die Erinnerung verloren an dem Abend.
Auch das passiert.
Du hast jetzt ja Schauspielschule beendet in Köln. In welchem Jahr sind wir denn jetzt?
Beendet habe ich ja, es war Ende 2005.
2005, ja, dann ging es ja auch noch nicht direkt mit den Werbespots los. Wie, wenn ein ausgebildeter Schauspieler, wie findet man Jobs? Wie sah dein Alltag dann
damals aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch unterwegs als Coach und mache Marketing für Schauspielkollegen, so Workshops. Da werden genau diese Fragen auch gestellt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich von der Schauspielschule runter bin? Wie komme ich denn jetzt an Rollen ran? Wo muss ich mich bewerben und so weiter? Und man muss natürlich erstmal viel Geld investieren in sein Portfolio. Man muss gute Fotos haben, eine Homepage vielleicht erstellen, ein Showreel, das ist ganz wichtig, so ein Demoband, wo man dann halt Szenen dreht und sich dann dort damit dann an Casting-Agenturen und Produktionen bewirbt. Am Anfang hat man natürlich noch nichts. Da empfiehlt es sich natürlich mit Filmstudenten was zu drehen, in Kurzfilmen oder so. Und irgendwann kommen dann auch die ersten Rollen und dann kann man irgendwann, wenn man ja so einen Status wie ich erreicht hat, kann man dann bestehendes Material verwenden mit einem Senderlogo oben drin oder was weiß ich. Ne? Da muss man jetzt nicht unbedingt noch Klinken putzen gehen, sondern man kann von dem, was man das Jahr über gedreht hat, sich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neue Szenen rauspicken und dann so ein 5-minütiges Showreel basteln und dann auf bestimmten Portalen damit vertreten sein. Das ist ganz wichtig.
Du hast ja dann auch erstmal in so kleinen Produktionen natürlich angefangen, Kurzfilm und sowas. Ich habe mir einen Film vor mir übrigens auf DVD. Mhm. Das ist einer deiner ersten Filme, ein Langfilm.
Ja.
Liegt wirklich vor mir. Da steht auch hier dein Name hinten drauf. Der Film heißt Slasher.
Ich hoffe, du hast diesen Film niemals nüchtern betrachtet.
Ich habe diesen Film vor langer, langer Zeit das erste Mal gesehen.
Oh.
Ich habe mich aber gut unterhalten.
Ja, mit Alkohol geht's, wie gesagt. Oh, also mittlerweile würde ich diesen Film. Es war tatsächlich meine erste Hauptrolle direkt nach der Schauspielschule und der lief tatsächlich auch im Kino, ein paar Wochen lang in der UCI-Kinokette. Sogar in der Schweiz und Österreich, glaube ich. Aber der Film ist nicht gut. Genau,
Ich habe auch keinen Ausschnitt aus dem Film in deinem Showreel gefunden, tatsächlich.
Ja, ich bin ja nicht bescheuert. Erstens mal bewerbe ich mich nicht mit Szenen, die irgendwie, wann war das? 2006?
2006.
Ja,
2006 steht hier auf dem Cover.
Die sind 14 Jahre alt, die Szenen. Da sah ich auch ganz anders aus als jetzt. Jetzt bin ich mittlerweile männlich, markant und ergraut eigentlich auch schon. Naja, aber nee, man sollte sich schon mit aktuellem Material bewerben, so wie man halt auch wirklich aussieht. Sonst gibt es eine große Überraschung im Castingstudio. Und zweitens ist der Film halt wirklich in allen Belangen einfach nicht gut. Also,
Ja, was war dein Einstieg erstmal?
Ja, es war mein Einstieg, ja.
Damals hast du dich auch gefreut, wahrscheinlich diese Rolle
zu haben. Natürlich, natürlich. Klar, das war eine Hauptrolle in dem Kino. Hallo, das ist schon ganz geil. Aber wie gesagt, ich habe da eine schöne kleine Anekdote. Ich war mit zwei Kumpels damals im Jahr 2007, als der Film fertig war und im Sommer im Kino lief, war ich mit ganz, ganz stolz hier im Mediapark in Köln. Das ist jetzt ein großes Cinedom, Riesenkino, größtes Kino Kölns. Bin ich mit den zwei Kumpels an die Kasse gegangen, um diesen Film zu sehen. Ne, draußen schön auf Plakat angekündigt. Und ich so, guten Tag, wir hätten gerne 3 Karten für Slasher. Dann guckt mich der Kartenverkäufer so an. Wollt ihr das wirklich? Und ich so, drei Karten bitte. Und er, ja, aber ich muss euch vorwarnen, es gibt kein Geld zurück. Und ich so, haben Sie denn den Film gesehen? Subtext, wenn du den Film gesehen hättest, hättest du mich auch gesehen. Ich habe eine Hauptrolle gespielt, du Arsch. Und er so, nein, aber meine Kollegen haben davon erzählt und es rennen halt immer wieder Leute aus dem Saal raus, weil der Film so schlecht ist. Das war natürlich peinlich von meinen beiden Kumpels, ne? Aber wir haben trotzdem dann 3 Karten gekauft und den Film gesehen und ja, der Mann hatte halt recht. Wir sind jetzt nicht rausgegangen, aber das ist halt, war peinlich.
Ja, aber hätten vielleicht nicht ansprechen sollen, aber es ist tatsächlich eine lustige Anekdote dazu und wie gesagt, es war deine erste Hauptrolle. Ich meine, so fängt jeder mal einen Slash-Film an. Warum nicht einen
Slasher-Film? Ja, das ist halt auch ein Genre, was eine große Fangemeinde hat. Und dementsprechend war ich dann auch irgendwelchen Horrorfilm-Conventions bundesweit und habe dann irgendwie an einem Stand auch Autogramme gegeben, was völlig abstrus war. Aber dann kamen tatsächlich auch Fans, die das Ding abgefeiert haben. Naja, gut, sollen sie machen.
Gut, aber mittlerweile wirst du wahrscheinlich häufiger angesprochen, weil dein Gesicht kennt man ja. Wir haben es am Anfang gesagt, erfolgreichstes Werbegesicht, über 150 gedrehte Werbespots sind es schon. Irgendwann kam ja auch dein erster Werbespot jetzt in der Zeit etwa, oder?
Es war 2007, glaube ich. Das war erstmal hier fürs Kölner Regionalfernsehen, Center TV, gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Das war eine Kooperation mit der Sparkasse und dem 1. FC Köln. Und da habe ich mit dem damaligen Spielführer des FC, Matthias Scherz, wer kennt ihn noch, keine Ahnung, war Stürmer, ganz, ganz alter Mann, der war glaube ich 36, als er aufgehört hat. Mit dem habe ich dann diesen Spot gedreht. Das war dann auch meine erste Promi-Erfahrung, mit dem ich da gedreht hatte. Und es war schön. Dann kam ich da umsonst ins Stadion rein. Seitdem bin ich auch FC-Fan, weil mit Borussia Fulda ja nicht mehr so viel passiert, glaube ich.
Ja, Barockstadt Fulda, irgendwas heißt
die. Oder? Ach, haben die sich auch umbenannt, siehst du?
Nicht mehr Borussia Fulda. Hoffentlich ist das jetzt nicht peinlich, aber ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt ganz genau heißen. Es gab einen Zusammenschluss irgendwie. Aha. Keine Ahnung, ich verfolge das leider nicht mehr.
Mit seit sie es nicht vielleicht in die 2. Liga geschafft haben. Okay.
Irgendwas mit Barock.
Na gut.
SV Barock. Nee, SV wahrscheinlich nicht.
Und welche egal. Liga, weißt du das? Damals war es ja Regionalliga Süd, was ja schon eine Motzkartoffel war.
Ja, aber so weit oben sind sie nicht mehr.
Okay. Schade.
Schade, dass ich es auch nicht genau weiß. Vielleicht schneiden wir es nachher nochmal rein. Eine Aussage, ja, die sind auf jeden Fall gerade da und da. Nee, egal, sagen wir so. Dein erster großer Werbespot, der auch überregional gesendet war, war glaube ich, McDonald's, oder?
Nee, da kam noch was davor. Davor kam noch Hertie. Das war mein erster großer Spot, der bundesweit im TV ausgestrahlt wurde. Mittlerweile gibt es auch Hertie, die Kaufhauskette, nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass es nichts mit mir zu tun hat. Aber McDonald's kam dann halt auch. Wann war das denn? Ich habe keine Jahreszahl dazu, aber das war auch relativ am Anfang, ja.
Aber McDonald's gibt es ja jetzt noch. Wie war das für dich? Du kamst ja quasi vom Theater. So, du hattest ja eigentlich gedacht, ja, ich will gehe vielleicht in einen Film oder einen Serienbereich. Aber dass du dich jetzt quasi jetzt für mehrere Werbespots verpflichtet wurdest, war doch eigentlich auch erstmal ganz cool, oder?
Ja, das war vor allem erstmal nicht geplant. Ich bin da irgendwie so reingeschlittert in diese Werbegeschichte. Ich sehe mich jetzt nicht als besonders hübsch, aber auch nicht als besonders hässlich, eher so als Durchschnittstyp. Bei Werbung werden halt oft irgendwelche Models genommen. Ne? Das merke ich halt auch, wenn ich auf irgendwelche Werbecastings gehe, dann sitzen dann irgendwie 5 Leute, die so ähnlich aussehen wie du, so ähnlich gekleidet sind und sich auf dieselbe Rolle vorbereitet haben, aber alle ein bisschen hübscher als du, weil Model. So, dann komme ich in den Castingraum rein und die Casterin sagt, ach Christian, endlich ein Schauspieler und jemand, mit dem man auch arbeiten kann, der auch Regieanweisungen umsetzen kann und so weiter. Und ich habe halt eine ziemlich gute Quote bei Castings, also von 10 Castings bekomme ich so 1 bis 2. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist ein hartes Ausschlussverfahren. Ja. Ich weiß schon, welchen Blick ich an welcher Stelle gezielt setzen muss. Da passiert nichts zufällig. Und das ist halt auch das, was ich in der Schule gelernt habe.
Du wirst ja auch besetzt, oft gerade auch in den Werbespots, für lustige Rollen irgendwie. Du hast ja schon so ein, so ein wirklichen ja, Comedy-Touch irgendwie. Ich meine, das war wahrscheinlich schon immer in der Schule so, warst du der Klassenclown?
Ja, ganz klassisch halt auch wieder, ja.
Und gerade, wie ich es gesagt habe, so lustig, du wirst in lustigen Werbespots eigentlich hauptsächlich auch irgendwie besetzt. Oder waren da auch teilweise ernste Werbespot-Rollen dabei?
Nee, du hast recht, es sind tatsächlich überwiegend witzige und Werbespots, die halt jetzt nicht so normal sind, wo ich einfach für ein Kreditinstitut irgendwie so ein Zahnpasta-Lächeln in die Kamera schmeiße, sondern es passiert einfach irgendwas. Eine kleine Geschichte passiert und Missgeschick meiner Seite oder keine Ahnung. Also ich kann Menschen tatsächlich gut zum Lachen bringen und das funktioniert bei witzigen Werbespots sehr, sehr gut.
Kann ich mir vorstellen. Du hast ja, gerade wenn du so strahlst, deine Augen haben auch irgendwie was wirklich Fröhliches irgendwie. Das mag ich an deiner Optik irgendwie so.
Danke.
Du strahlst irgendwie wirklich was einen aus, was einen auch zum Lachen bringt. Allein, du musst nicht mal was sagen, ja, du musst nur schauen. Und schon freut man sich irgendwie so. Und das ist perfekt.
Das ist schön. Das werde ich mal meiner Freundin sagen.
Sag ihr das mal. Gerade in dem Augenblick, wenn ihr euch streitet, dann schaust du sie mal ganz fröhlich an und strahlst irgendwie und lachst und schau mal, wie sie reagiert. Ich
funktioniert
glaube,
nicht.
Meinst du?
Ja. Ich habe es versucht.
Okay, du hast es schon versucht. Du hast ja, ich habe es eben gerade schon gesagt, 150 Werbespots, McDonald's war dabei. Jetzt kommen ja die großen Marken, Deutsche Bahn, die gibt es hier alle noch.
Ja, genau. Am Beispiel von Hertie wollen wir jetzt nicht festmachen, dass ich irgendwie alles zugrunde richte. Nee.
Also noch gibt es McDonald's und die Deutsche Bahn.
Ich arbeite dran.
Also wo warst du noch überall zu sehen? Mit was für Werbespots?
Ach du lieber Gott, was habe ich denn? Lidl habe ich in Litauen gedreht, das war sehr cool. Oder L-Tour auf Mallorca. Für die deutsche Vermögensberatung, ich habe mit Jürgen Klopp gedreht.
Mit Jürgen Klopp sogar?
Ja, super Typ übrigens. Also der ist genauso, wie man sich vorstellt. Ganz, ganz, ganz coole Person. Anfang diesen Jahres lief Euronics im TV. Aktuell läuft noch hier Flaschenpost.de auf ProSieben und überall. Was war denn noch? Renault habe ich in Österreich und in der Schweiz noch einen Werbespot gehabt. Oh Gott, also Brandt Zwieback, das war schön. Brandt ist ja so eine Traditionsmarke und die haben, wann war das, 2014 glaube ich, die haben einen Werbespot gemacht über ein schwules Pärchen. Da habe ich halt einen Schwulen gespielt, so hier von wegen Tschüss Schatz, mach's gut, Handkuss und ich setze mich ins Auto und habe die Tasse oben auf dem Dach vergessen und Schnitt, man sieht Schatz an der Haustür stehen und aha, das ist ja ein Mann, hahaha, lustig. Also, ne, sowas.
Ja, in den Werbespot erinnere ich mich sogar auch
nicht. Ja?
Ja, klar. Das war, hast du nicht irgendwie Brand vergessen oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber
erinnere
mich noch an den Werbespot. Der war sehr süß.
Ja.
Neben der Werbung und den Filmen hast du aber da auch schon kleine Rollen in Serien gehabt. In Alarm für Cobra 11. Ich habe dich bei Pastewka gesehen. Da hast du, glaube ich, einen Verkäufer oder irgendwas.
Ja, stimmt. Ich war zweimal bei Pastewka. Einmal habe ich Hugo Egon Balder ein Schlagzeug verkauft. Und mein zweites Mal, das war ein bisschen größere Rolle, da habe ich einen Kameramann gespielt von einem VIP-Promi-Magazin und der dann von Ralf Richter Fett auf die Fresse kriegt.
Ja, genau. So zweimal sogar. Aber auch Alarm für Cobra 11 warst du ja auch mehrmals, glaube ich, zu sehen.
Genau.
Also zwei, glaube ich, gehabt. Und dann kamen ja sogar später noch so Sachen wie Wilsberg, Tatort und so weiter.
Genau, das wird halt alles hier in Köln produziert und dementsprechend sind die Wege nicht weit. Und dann, wenn man als Schauspieler hier in Köln ist, der ein bisschen was mit TV zu tun hat, über kurz oder lang hat man dann so in ziemlich jedem Format, was hier gedreht wird, kleinere oder auch mal größere Rollen.
Da lass uns doch mal kurz ein bisschen chronologisch springen, weil wir jetzt gerade bei den Serien sind. Es gab ja mal eine Zeit auch, ich glaube Blockbusters habe ich dich auch gesehen.
Oh ja, das war schön.
Aber ich spreche von der Comedy-Show. Die gab es ja, Vox, auf Vox, eine tägliche Comedy-Show, die kommen sollte. Ein paar Folgen sind gedreht worden, ein paar Folgen sind ausgestrahlt worden.
Einfach unzertrennlich hieß das Ding.
Ja, genau. Aber irgendwann ist es hat sich der Sender leider doch von der Serie getrennt. So ganz unzertrennlich. Ich weiß nicht. Aber ihr habt eine ganze Staffel habt ihr produziert und die wurde auch ausgestrahlt.
Genau, absolut. Also das Ganze war jetzt keine Eigenproduktion von Vox, sondern es war ein bestehendes Format, was in Frankreich ganz großartig funktioniert hat, mit Millionen Publikum. Und es waren quasi ziemlich dieselben Gags und Szenen, die haben wir dann auf Deutschland adaptiert und ganz viele Gag-Autoren noch, die bundesweit irgendwie geschrieben haben. Ich glaube, es waren 40 Autoren, die uns die Sketche geschrieben haben. Und das war so eine Pärchen-Comedy, drei Pärchen. Ne? Grit Böttcher war zum Beispiel auch dabei, ganz bekannte alte Kollegin, die auch viel, viel, viel gemacht hat, früher mit Harald Juncker auch. Und die auch ganz, ganz nette Frau, die durfte ihn natürlich im Rahmen der Dreharbeiten auch kennenlernen. Und jedes Pärchen hatte also seine eigenen Probleme. Ne? Das ältere Pärchen natürlich so Rentner, ah, ich habe es im Kreuz. Wir waren das mittlere Pärchen, gerade Kind gekommen und dann gab es noch ein jüngeres Pärchen, was gerade so zusammengezogen ist, sowas. War sehr, sehr schön. Lief, genau, eine Staffel haben wir produziert und lief täglich kurz vorm perfekten Dinner. Hat aber dem perfekten Dinner eine Viertelstunde Sendezeit geklaut. Dementsprechend gab es einen unfassbaren Shitstorm auf Facebook. Die ganzen Dinner-Fans haben sich betrogen gefühlt. Wir wollen unsere 15 Minuten wieder. Was ist das für ein Drecksformat? Was sind das für Laienschauspieler? Alles doof. So. Und der Sender hat halt leider auch keine Werbung für das Format gemacht. Weder im Videotext, noch in der Programmzeitschrift, noch irgendwie auf Plakaten. Dementsprechend war das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Leider. Es hat aber wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe 2 Monate lang fast jeden Tag im Studio gedreht, auch jeden Tag vielleicht 14 Sketche haben wir weggedreht. Also es war eine sehr, sehr krasse Erfahrung, aber auch eine gute Schule.
Ja, das glaube ich gerne. Mhm. Lass uns nochmal zurück zu den Filmen jetzt irgendwie kommen. Ich habe gesagt, wir sind gerade ein bisschen chronologisch gesprungen, denn du hattest auch ein paar noch auch kleinere Erfolge. 2012 gab es einen Film, den Kurzfilm Lovely Wolf, und dafür bist du sogar auf dem Schweizer U-Cinema Fantastic Film Festival ausgezeichnet worden als bester Schauspieler.
Also das ist schon. Das ist sehr schön. Es ist ein kleines Festival, aber es hat halt auch sein Publikum und mein Gott, ich habe in einem, ich sag mal, internationalen Festival.
Es ist ein kleines Festival, aber ich kenne es, das Festival tatsächlich.
Das ist ja schön.
Mir hat das was gesagt und ich wusste gerade tatsächlich nicht, dass du da einen Preis gewonnen hast.
Ja, einen Preis als bester Schauspieler. Und das ist natürlich wirklich, da habe ich mich echt drüber gefreut. Das ist auch eine Wertschätzung meiner Arbeit. Und ja.
Absolut, absolut, definitiv. Und noch größer, springen wir doch noch mal ein paar Jahre, 2016 hast du auch in dem Kurzfilm Die Mauer mitgespielt, hast du sogar die Hauptrolle gespielt und der hat es ja sogar in die Vorauswahl der Kurzfilm-Oscars geschafft.
Ganz genau, der lief dann auch in Los Angeles in ein, zwei Kinos und ja, dann da waren wir tatsächlich nominiert, also wir waren in der Vorauswahl, das ist schon nicht schlecht. Das ist jetzt noch nicht nominiert für den Kurzfilm-Oscar, sondern es ist in der Vorauswahl. Es sind vielleicht 30, 40 Filme, die da in diese Auswahl kommen, weltweit. Und schön, aber auch ein ganz toller Film. Der geht halt um die DDR-Zeit, 89 Mauerfall, kurz davor. Und dementsprechend sah ich auch optisch aus, schön mit Schnörres und so. Also kein optischer Leckerbissen, würde ich mal sagen, aber wie ich finde, gut gespielt, ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen. Ich möchte lieber von anderen beurteilt werden, als ich selbst hier irgendwie. Aber es ist wirklich ein guter Film geworden und der war zu Recht für die Kurzfilm-Oscars vornominiert, finde ich.
Ja, und du kannst sagen, du bist in Los Angeles im Kino gelaufen.
Das stimmt, das ist, ja.
Was dich aber auch nie losgelassen hat, wir reden jetzt die ganze Zeit von Werbespots, von Fernsehserien, von Filmen, sogar von Kinofilmen, was dich nie losgelassen hat, das ist das Theater. Du bist im Theater immer treu geblieben.
Ja, das ist richtig. In der Schule hat es ja angefangen, wir haben es gesagt. Und dann, ich war sogar 2 Jahre lang Bühnenhelfer hier im Schlosstheater bei euch in Fulda und konnte mir da sämtliche Produktionen aus dem Regiekasten angucken und habe Kulissen geschoben. Und mein großer Traum war es damals, da wusste ich schon, dass ich Schauspieler werde, einmal im Schlosstheater aufzutreten. Das wäre toll. Schön mit dem Bühnengraben, mit dieser tollen Decke, mit den Kristallleuchten, die darunter. Ach, das wäre so ein Fernziel von mir. Vielleicht klappt es irgendwann. Aber ja, was ich jetzt heute mache, ist am Niederrhein. Das ist so eine Stunde von Köln weg, so kurz vor der holländischen Grenze. Da spiele ich Erwachsenentheater, aber vermehrt auch Kindertheater. Das macht Spaß. Das ist halt was anderes, als in eine Kamera zu spielen und in so eine Linse. Da kommt halt nichts zurück. Da stehen vielleicht 20 Leute mit einer Tonangel und so weiter. Aber beim Theater hast du halt Publikum. Das sind ein paar hundert Leute, die dann vor dir sind. Und das ist toll. Da kommt eine direkte Reaktion. Und das mache ich gerne. Es bringt zwar nicht so viel Geld wie Werbespot oder was, aber es ist fürs Herz, sag ich mal.
Eben, es ist total schön. Und wie gesagt, man bekommt den Applaus. Und das ist schon was Besonderes tatsächlich. Ja. Klar, kann ich mir vorstellen, dass du für einen Werbespot von der Deutschen Bahn wahrscheinlich mehr Geld bekommst, als wenn du von einem Kindertheaterstück, aber trotz allem, wenn du die lachenden Kinder und fröhlichen Kinder siehst, ist es auch was Besonderes.
Absolut. Und wenn die dann nach dem Stück an den Bühnenrand kommen und sagen, boah, das war voll cool, das ist das Schönste, dann verzichte ich fast schon auf meine Gage, so schön ist das.
Ganz auf die Gage muss man ja dann auch nicht verzichten.
Nein.
Du hast auch mit Emilian Sladec in seinem Ensemble, das ist ein bekannter Pantomime. Ich bin ja auch, habe ja auch Pantomime-Kurse durch meine Clown-Ausbildung auch gehabt. Milan Sladic kenne ich auch. Du hast bei Antigone mitgespielt und da hast du ja es nicht unbedingt im Schlosstheater geschafft, aber du warst in Köln, du warst sogar vor der UNESCO in Paris.
Oh, das war toll. Das war einer der größten Auftritte, die ich mal hatte. Milan Sladic ist ein großartiger Künstler. Ich hatte damals, als ich mit ihm angefangen hatte zu arbeiten, ganz, ganz riesigen Respekt. Und wir haben uns noch gesiezt, Herr Sladek und so weiter. Und bei unserer zweiten Zusammenarbeit, das war dann, wie gesagt, Antigone von Sophokles, da sind wir dann tatsächlich nach Prag, nach Bratislava, in die Oper und, wie gesagt, UNESCO in Paris und alleine in der UNESCO zu sitzen, oben in der Cafeteria und sein Mittagessen zu essen, auf den Champ du Mars zu gucken, um den Eiffelturm. Du hast nirgendwo so eine geile Sicht auf den Turm wie von dieser Kantine aus. Und unten sitzen dann 400 Botschafter. Das Stück ist ein Pantomime-Stück. Milan steht da, du bist im griechischen Chor und du sagst dann halt ein paar Sachen, die da passieren. Und oben ist dann diese Banderole, die dann mit, wo der Text dann in Englisch und, weiß ich nicht, Esperanto oder was noch durchläuft, damit das alle verstehen. Ganz, ganz großartiger Auftritt.
Das glaube ich wirklich gerne. Und auch die Möglichkeit dann tatsächlich mit so einem Ensemble dann auch durch die Welt zu reisen.
Ja, das war toll. Und der Milan mittlerweile, wir haben tatsächlich vorhin, es ist keine Lüge, vor einer Stunde hat er mir eine Nachricht über Facebook geschickt. Wir haben jetzt wochenlang keinen Kontakt gehabt und vorhin schreibt er mir, und witzig, dass du es jetzt ansprichst. Mittlerweile sind wir natürlich per Du und ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt. Er ist eigentlich ein riesiger Clown. Das ist ein völliges Kind im Kopf und so witzig. Ich habe immer noch riesen Respekt vor ihm, nach wie vor. Aber ich weiß jetzt, wie er tickt und wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Und das ist schön. Das ist einfach schön.
Sehr schön. Vielleicht hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass du heute bei der Aufnahme von Fulda Kultur, dem Podcast, dabei bist. Und da wollte sich noch mal in Erinnerung bringen.
Vielleicht.
Vielleicht, aber auch nicht. es gibt noch zwei große Projekte, über die ich auch gerne noch mit dir sprechen möchte. Das eine Projekt, das muss 2014 gewesen sein. Da warst du ja auch in Fulda dann in der Presse damals. Die Dokumentation, über die ich spreche, Losing Touch. Da gab es auch eine Start-Next-Kampagne dazu, um das zu finanzieren. Das sind Dokumentationen über Lepra-Kranke in Nepal.
Ganz genau. Das hört sich ganz verrückt an.
Wie kamst du darauf? Das finde ich ganz spannend.
Ja, auch wie die Mutter zum Kind. Niemals hätte ich gedacht, dass ich A, mal einen Film produziere, B, eine Dokumentation, C, über Lepra und D, in Nepal. Also das sind so vier Sachen, die so völlig überhaupt nicht zu mir passen. Aber genau deswegen habe ich es gemacht. Und das Ganze kam zustande durch einen Kumpel von mir, der Hartmut. Der ist Mediengestalter Bild und Ton, sprich Kameramann und auch Firmeninhaber einer kleinen Produktionsfirma in Butzbach. Und also bei euch im Ländle, ne? Es ist alles hässlich. Richtig, genau. Und ich habe mit Hartmut irgendwann mal einen Film gedreht, wo er mich darauf besetzt hatte auf eine Rolle. Und so kannten wir uns. Und da hat er mich gefragt, hier Christian, also er war mal für einen Kundenauftrag in Nepal unterwegs, musste da einfach ein paar Bilder schießen und hat gesehen, hoppla, hier gibt es ja noch Lepra, muss man da was machen. Dann kam er auf mich zu und sagt, hey, hier, Christian, du drehst doch so viele Werbespots, du hast da bestimmt ganz viel Geld. Und ich so, was will er von mir? Ja, worum geht's, Hartmut? Ja, hast du nicht mal Bock, mit mir einen Film zu produzieren? Ich so, produzieren? Ich bin verdammter Schauspieler, ich bin doch kein Produzent. Erzähl, worum geht's? Ja, eine Dokumentation. Aha, über Lepra. Hä? In Nepal. Was? Komm, bin ich dabei. So, schwupps, war ich Filmproduzent und habe mich halt um die Vermarktung des Ganzen gekümmert, habe geguckt, dass wir irgendwie ein Crowdfunding machen, ein paar Promis noch dazu geholt, die ein bisschen Werbung dafür gemacht haben, Geld rangekarrt und dann hat es genau gereicht, um mit 4 Leuten für einen Monat lang nach Nepal zu fliegen. Das war im Jahr 2014, genau. Und dann habe ich einen Monat lang diese Doku gedreht, ich vor der Kamera, habe Interviews geführt mit Hindu-Priestern, mit Chirurgen und natürlich auch mit Leprakranken selbst. Und es war eine ganz, ganz großartige Erfahrung, die, das klingt jetzt pathetisch, ist aber so, mein Leben verändert hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, so einen Monat auch durch Nepal zu reisen, solche Erfahrungen zu machen.
Ja.
Sag mal ganz kurz, wie sah die Doku aus? Also du hast Interviews geführt unter anderem auch.
Mhm. Genau, ja, wir sind, wie gesagt, durchs ganze Land gereist. Kathmandu, die Hauptstadt, war natürlich unser Hauptdrehort. Da gibt es eine Institution, die kümmert sich um die Resozialisierung von Leprakranken. Kann man sich vorstellen wie eine Art Behindertenwerkstätte, wo halt ehemals Leprakranke oder immer noch Leprainfizierte irgendwelche Sachen herstellen, die auch hier bei uns in Deutschland verkauft werden. Zum Beispiel irgendwelche Taschen oder Grußkarten. Es werden Sachen gewebt, gedrechselt, ganz, ganz viele Sachen und die werden da, wie gesagt, resozialisiert. Dann gibt es aber noch richtige Lepra-Dörfer mit Mauern drumherum, wo wir vom Staat, von der Regierung ein Drehverbot bekommen haben, dass wir gar nicht dahin durften und so. Und es ist teilweise noch sehr, sehr stigmatisiert. Wenn man Lepra hat, im Himalaya, irgendwo in einem Bergdorf, dann wird man tatsächlich aus dem Dorf gejagt und ab in die Höhle, hier hast du einen Kochtopf, bitteschön, geh weg. In der Stadt, in Kathmandu, gibt es Lepra-Krankenhäuser. Da ist es nicht ganz so schlimm, da ist es noch, da sind die Leute ein bisschen aufgeklärter. Aber es ist halt noch sehr, sehr viel Arbeit. Nur das Land hat halt ganz, ganz andere Probleme. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die kämpfen mit Erdbeben, mit Monsun, die haben keinen Strom, keinen Verkehr. Das ist ganz schlimm.
Hattet ihr keine Angst, euch da irgendwie auch anzustecken?
Nee, im Grunde nicht. Also sich an diesem Bakterium, ist ja Bakterieninfektion, zu infizieren, da muss schon sehr, sehr viel schieflaufen. Man muss über einen längeren Zeitraum intim miteinander zu tun haben, sprich über die Familien überträgt sich natürlich. Hygiene ist ein wichtiger Punkt. Ne, wenn man Hände waschen, nicht barfuß laufen, möglichst keine Wunden und so. So passiert es. Also ich habe überhaupt keine Hemmschwelle gehabt und ich habe auch jedem die Hand geschüttelt. Die begrüßen sich zwar alle mit Namaste, ne, man kennt diese, man berührt sich eigentlich nicht, aber ich habe so diesen europäischen Handshake mal ein bisschen eingeführt, fanden die witzig. So. War interessant. Also Angst hatte ich da zu keinem Zeitpunkt.
Ihr seid zu viert, hast du gesagt. Zu viert seid ihr da gereist. Jawohl. Wer war da alles dabei? Oder in welche Position habt ihr? Kameramann wahrscheinlich?
Genau, Kamera war besagter Hartmut. Ne? Ja. Er und ich, wir sind die beiden Produzenten des Films. Dann gibt es noch den Daniel, der ist auch sein Firmenkollege. Der ist aber in Deutschland geblieben, hat alles von dort aus geregelt. Dann war meine damalige Freundin, die hat Regie studiert zu diesem Zeitpunkt. Die habe ich dann auf die Regie besetzt quasi. Die hat ein bisschen Konzept geschrieben und Regie geführt. Und ein befreundeter Tonmann, den ich bei einem anderen Filmprojekt kennengelernt hatte, den habe ich einfach gefragt, hier hast du Bock mit mir mal nach Nepal zu fliegen, musst nichts bezahlen, verdienst aber auch nichts. Jo, bin ich dabei.
Im Vorfeld übrigens zu dieser Doku hast du dich auch da noch mit Reinhold Messner getroffen, ja. Um da wahrscheinlich ein paar Tipps einzuholen. Das war bestimmt auch ein schöner Moment.
Absolut. Reinhold Messner, wer ihn nicht kennt, das ist der bekannteste Bergsteiger der ganzen Welt. Der ist ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest gekraxelt. Der hat seinen Bruder am Nanga Parbat verloren. Der ist durch die Arktis zu Fuß gelaufen. Das ist krank. Aber mittlerweile ist er über 80, geht jetzt nicht mehr auf die 8000er drauf, klettert aber immer noch. Und es war mir eine große Ehre. Ich habe einfach ganz frech sein Management angeschrieben. Hier, dürfen wir mal vorbeikommen? Und dann sind wir nach Bozen, Südtirol gefahren. Da hat er so 5 Bergmuseen. Und ich glaube, die ganze Gegend gehört ihm mittlerweile auch. Und da durfte ich tatsächlich eine Stunde lang mit ihm Interview führen. Und auch eine ganz große Autorität, aber auch ein sehr netter Typ.
Spannende Erfahrung. Du hast es gesagt, hat dein Leben verändert. In welcher Hinsicht würdest du das sagen, dass diese ganze Erfahrung dein Leben verändert hat?
Also, wenn ich es nicht vorher schon war, dann bin ich spätestens zu diesem Zeitpunkt dankbarer geworden. Und ich sehe das Ganze, ja, dieses Leben, was wir hier führen in Westeuropa, sehe ich als nicht selbstverständlich an. Die Nepalis, die haben nichts und die kriegen dauernd auf die Fresse. Dann kommt ein Monsun, dann kommt ein Erdbeben und sie sind obdachlos und sterben. Wenn sie nicht gestorben sind, laufen sie trotzdem noch mit einem Lächeln durchs Gesicht, obwohl sie nichts haben und laden dich zum Essen ein. Das ist hier, also das ist krass, als ich diese Gastfreundschaft erlebt habe. Und wir beschweren uns hier in Deutschland über alles Mögliche. Und die Flüchtlinge und ach, es geht uns so schlecht. Das ist großer Quatsch. Uns geht es unfassbar gut und wir sollen verdammt nochmal kapieren, wie privilegiert wir sind und dann was draus machen.
Das hast du schön gesagt. Ja, genau so ist es nämlich. Hm. Man kann was verändern, man muss nur den ersten Schritt auch tun und auch nicht bei sich was verändern. Man kann aber auch in seinem Umfeld was verändern. Und das hast du auch ein paar Jahre später getan. Und das ist das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Stichwort Krake. Und du erzählst uns gleich, was das ist. Aber ich möchte dazu noch sagen, du hast im letzten Jahr tatsächlich dafür den Kölner Ehrenamtspreis bekommen.
Genau. Ja, das ist, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das ist auch ein schönes Projekt. Ich würde Losing Touch, meine Lepra-Doku, als mein damaliges Baby bezeichnen. Und da habe ich wirklich mein halbes Leben für gegeben, meine ganze Energie zu diesem Zeitpunkt. Und mittlerweile ist die Krake, die Kölner Rheinaufräumkommandoeinheit, mein neues Baby, in das ich sehr, sehr viel Zeit, Energie stecke. Und es ist Wahnsinn, wie groß das Ding wird. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, also das ist über 500 mittlerweile Mitmacher sind seit, wann hast du gegründet? 2018?
Ja, so um den Dreh. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich bin jetzt seit 4-5 Jahren auf jeden Fall unterwegs und sammle aktiv Müll am Rheinufer. Also ich bin, keine Sorge, ich bin kein Hardcore-Umweltaktivist oder so oder ich Vegetarier oder keine Ahnung. Aber ich habe halt immer, erstmal wurde ich so erzogen, dass man seinen Müll nicht in die Pampa schmeißt. Ne? Ich bin immer großer Tierfreund gewesen und gerade in Nepal habe ich gesehen, wie die Leute mit ihrem Müll umgehen, dass es einfach in den Fluss geschmissen wird und da kommt der Monsun und spült das weg. sie wissen es einfach nicht besser. Ne? Das ist halt nicht aufgeklärt. Wir in Deutschland sind es aber. Wir haben auch funktionierende Müllabfuhr, aber trotzdem gehen die Leute einfach so nach mir die Sintflut mäßig mit ihrer Umwelt um. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte einfach nicht, dass durch unser Fehlverhalten Tiere sterben. Punkt. Ne? Und speziell jetzt Lebewesen im Meer, in den Ozeanen. Und alles, was im Rhein oder in der Fulda landet, landet auch irgendwann in der Nordsee. Und ich möchte es nicht, dass da irgendwie, Nordsee ist ein Teilgebiet des Atlantiks, wenn da eine Schildkröte umherschwimmt und so eine Plastiktüte, denkst du, das ist eine Qualle. Dem Ganzen möchte ich vorgreifen und Köln ist eine sehr schmutzige Stadt, leider. Und dementsprechend mache ich jetzt regelmäßig mehrmals im Monat Müllsammelaktionen mit mehreren Leuten und wir sind jetzt auf Facebook über 5000 Leute. Da kommen jetzt natürlich nicht jedes Mal 5000 Leute zum Müllsammeln, aber so zwischen 30 und 90 sind es dann doch. Und an einem Tag im Jahr mache ich den Rhein Cleanup. Das ist ein Tag, an dem von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in Rotterdam komplett am gesamten Rheinufer Müll gesammelt wird. Und ich bin für Köln zuständig. Und letztes Jahr haben über 500 Leute mit mir an diesem Tag Müll gesammelt in Köln, inklusive unserer Oberbürgermeisterin. Und das werde ich dieses Jahr wieder veranstalten. Weiß nicht, ob wieder so viele kommen. Ich denke mal durch Corona ein paar weniger. Aber wir sind beharrlich dabei, machen das gerne mit Spaß in den Backen, danach ein Bierchen trinken und alles ist schön.
Du hast mir eben gesagt, Köln ist eigentlich eine dreckige Stadt. Du hilfst auf jeden Fall, dass die Stadt ein bisschen sauberer wird.
Das ist genau.
Das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch heute, habe ich dir vorhin geschrieben, dass ich mich leider ein paar Minuten verspäte. Du hast gesagt, kein Problem, ich muss heute Abend aber noch Müll sammeln.
Ja.
Meine Freundin, die dich auch schon seit Schultheaterzeiten kennt, hat dann irgendwie gemeint, so weit ist es schon. Also sie wusste jetzt nicht genau von deiner Müllsammelaktion, hat das nur gelesen und fand ich sehr, sehr witzig.
Ja.
Ja, das ist ja wirklich eine besondere Art, was Besonderes, was du tust. Also sehr, sehr schön.
Es macht mir Spaß und ich bin überzeugt, ich bin zu 1000% überzeugt, dass es das Richtige ist, was ich da tue. Und ich kann Menschen anstecken, es mir gleich zu tun. Man wird nicht mehr stigmatisiert, wenn man sich nach dem Zeug der anderen bückt, sondern ich versuche, Müll sammeln sexy zu machen. Auch wenn es komisch aussieht, aber wenn du es ein paar Mal machst, du kannst andere damit positiv anstecken und du findest immer mehr. Und mittlerweile in Köln ist es ganz normal geworden, Müll zu sammeln. Das zu verschmutzen ist leider immer noch auch normal, aber die Zahl derer, die es halt wegmachen und was Gutes tun, die wächst stetig. Und ich habe da, glaube ich, einen relativ wichtigen Beitrag zu geleistet.
Ja, und die Zahl der Leute, die wächst und die mit sauber machen, das sind dann auf jeden Fall Leute, die es nicht mehr beschmutzen und die stecken dann sicherlich auch ihre Freunde, Bekannte, Familie mit an und sagen, nee, pass auf, wir machen nicht mehr so viel Dreck. Im Gegenteil.
Ganz genau.
Dreck weg. Und das ist was Besonderes. Krake ist seit 2020 auch ein gemeinnütziger Verein.
Ja, seit ein paar, vier Wochen sind wir ein gemeinnütziger e.V. Ich habe die Corona-Krise jetzt mal genutzt. Als Künstler durfte ich natürlich nicht so viel machen. Ich hatte de facto ja ein Berufsverbot. Waren keine Bühnen, waren wenig Dreharbeiten. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt machst was mit deinem Baby. Und so habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Bin durch einen Bürokratie-Dschungel, habe ich mich gekämpft. Und jetzt sind wir ein e.V. Von Finanzamt haben wir die Gemeinnützigkeit. Und jetzt ist das Ganze beim Amtsgericht. Wir warten nur noch auf die Vereinsregisternummer. Seit vorgestern haben wir ein Bankkonto und jetzt geht's richtig los.
Dann kann man euch auch unterstützen finanziell, wenn man das
aber
möchte.
Gerne doch.
Googelt einfach mal Krake e.V., das findet ihr ganz bestimmt und da findet ihr auch, wie ihr den lieben Christian und seinen Verein unterstützen könnt. Müllsammeln ist aber nicht dein einziges Hobby, du hast noch andere Hobbys. Ich habe mir sagen lassen, du reist auch gerne. Ich meine, bei Nepal warst du jetzt schon, du hast andere Länder schon erwähnt, aber du reist auch privat sehr gerne.
Natürlich, klar, weil ich denke, eine Reise ist das Beste, was man mit seinem Geld anfangen kann. Also man investiert sein Geld in Erinnerungen und Erfahrungen. Das finde ich viel besser, als wenn ich mir irgendwie einen neuen Fernseher kaufe oder keine Ahnung was. Man erweitert einfach seinen Horizont, man blickt über den Tellerrand. Allein was ich in Nepal erfahren habe, das ist ein prägendes Erlebnis gewesen und das werde ich niemals vergessen. Genauso wenig wie, weiß ich nicht, ich war schon in New York, großartige Stadt, Sri Lanka, Thailand war ich letztes Jahr tauchen, ganz, ganz tolle Tierwelt unter Wasser. So Dinge. Und es gibt ein paar Ziele. Seit ich ganz, ganz klein bin, wollte ich unbedingt mal nach Ecuador auf die Galapagos-Inseln, weil es da so eine großartige Fauna gibt, die endemisch ist, die es nur dort gibt. Und das möchte ich sehen, solange ich es noch kann. Es wird für nächstes Jahr auf dem Zettel stehen, auf jeden Fall.
Das wollte ich gerade fragen. Also dein nächstes großes Ziel.
Jawohl, jawohl. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Geld verdienen, ne? Ich habe ja jetzt 4 Monate nicht arbeiten dürfen, dementsprechend sieht mein Konto leider auch aus, aber so eine Ecuador-Reise werde ich mir auf jeden Fall gönnen, sobald ich es kann.
irgendwann geht es ja auch dann hoffentlich weiter und man kann wieder arbeiten auf den Bühnen, vor den Kameras und das wird ja auf jeden Fall weitergehen. Du bist aber auch nicht allein zu Hause, die Zeit alleine verbringst jetzt nicht ganz allein zu Hause. Dein anderes Hobby kommt dir auch noch zugute und zwar teilst du deine Wohnung mit ja einem Terrarium und ein paar Tieren.
Genau, es sind genau genommen 3 Terrarien. Also ich habe Mitbewohner, okay. Ich lebe in einer WG und hier neben mir, neben meinem Bett, ist ein kleines Terrarium mit einer Gramostola rosea, die nennt sich Rosvita, das ist eine Vogelspinne. Und hier im Wohnzimmer habe ich 2 Terrarien stehen, eins mit 2 Kornnattern, die heißen Kornrad und Natalie, sowie einem Toki, das ist die größte Gecko-Art, die es gibt. Der ist leider nachtaktiv, den kann man nur abends sehen, wenn er seine Insekten fängt. Aber das sind ganz, ganz putzige Tierchen. Rührt daher, ich hatte als Kind ganz schlimm Neurodermitis. Und damals durfte ich halt keine Tiere mit Fell besitzen, war aber großer Tierfreund und habe halt Eidechsen und Molche gefangen. So kam meine Liebe zu Reptilien und das ist bis heute geblieben.
Und du hast schon auch früh dann Terrarien gehabt, gell?
Ja, genau. Oh Gott, das Größte, was ich hatte, war ein grüner Leguan. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich meine Eltern da bearbeiten konnte, dieses Ding selber zu bauen. Das Ding war 2,50 Meter hoch, 2,50 lang, 2 Meter hoch, 1,30 tief. Also so ein richtiger Klotz bei mir im Zimmer und da war dann ein grüner Leguan drin. Ich habe es geschafft. Der wurde auch relativ alt. Leider konnte er nicht mit nach Köln ziehen, deswegen mussten sich meine Eltern um ihn kümmern, bis er gestorben ist und ich habe ihn dann immer nur besuchen können.
Du bist also einer von den Menschen mit Terrarien. Das habe ich schon immer gefragt, wer hat das? Finde ich ganz spannend.
Ja, also, ich finde,
vielleicht noch ein weiterer Grund, dich tatsächlich mal in Köln zu besuchen.
Sehr gerne, jederzeit.
Die Einladung nehme ich natürlich an. Wie gesagt, ich bin morgen bin ich da, komme mit der Fußballmannschaft vorbei.
Ja, ich Platz habe, ich habe eine große Wohnung.
Wir kommen jetzt schon fast zum Ende. 2 Dinge noch. Du hast ja auch schon ein paar Folgen von Fulda Kultur, der Podcast, reingehört. Jeder Gast darf am Ende des Podcasts einen Song aus der Spotify, den es bei Spotify gibt, in die Spotify-Playliste des Podcasts hinzufügen. Hast du dir schon einen Song ausgesucht? Welcher Song soll es bei dir sein?
Ja, es gibt so viele. Es gibt so... Ich kann mich nicht für eins entscheiden. Du bist hier beim Kreuz unterwegs und früher im Kreuz bin ich immer hingegangen, wenn es die lustigen Rockabende gab und es gab 1, 2 oder 3 Stücke, ich bin kein Tänzer, absolut nicht, oh Gott, nein, aber bei 3 Stücken muss ich einfach tanzen, schlecht, aber ich tu's und ich glaube, das, was mich immer kriegt, ist Rage Against the Machine, Killing in the Name of.
Ja, yeah, das ist auch so ein typischer Kreuzsong, da war es bestimmt auch, wenn ich im Kreuz aufgehe, ich habe ja immer bei den Rockpartys auch aufgelegt.
Ja.
Da warst du bestimmt auch mal dabei.
Das kann gut sein, dass ich da dabei war.
Killing in the Name of. Sehr schön. Sehr schöner Wunsch. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in die Playliste, die ja wirklich so vielseitig ist, wie Musik überhaupt nur sein kann. Lohnt sich auch mal da reinzuhören, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr mal nicht die Podcast hört, dann hört doch mal in die Musikplayliste rein. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Wo kann man dir folgen? Wo findet man Infos über dich, lieber
Christian? Mich als Schauspieler findet man auf christian-stock.de. Das ist meine Homepage. Auf Facebook bin ich facebook.com/filmschauspieler. Und wenn man mein Krakenprojekt noch ein bisschen folgen möchte, krake.köln, das ist die offizielle Endung, kein DE dahinter, und facebook.com/rheinuferkrake, eine Like-Seite, die es seit heute erst gibt.
Dann werde ich die doch gleich mal liken tatsächlich. Sehr gut. Dann werde ich einer der Ersten sein, die sie jetzt liken dürfen. Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Super interessantes Leben, super interessanter Background. Und es hat wirklich mal Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das ehrliche Interesse und das wunderschöne Interview.
Hat mich sehr gefreut. Und auch du, ich sage jetzt schon mal Tschüss bei den Hörern, aber die allerletzten Worte gehören dir. Du darfst dich von unserem Publikum heute verabschieden. Vielen Dank und Tschüss.
Eieieiei. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Leute, vielen Dank, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann habt ihr echt was geleistet. Ich möchte nochmal als kleiner Umweltaktivist zu euch sprechen. Wenn ihr raus in die Natur geht, in die Fuldaauen, durch die Stadt, wo auch immer, in die Rhön, bitte nehmt euer Zeug, was ihr mitschleppt, an Plastikkram und so weiter, nehmt es wieder mit. Wenn ihr irgendwo grillen geht, lasst es nicht liegen, packt es in die Hosentasche, tut es in den nächsten Mülleimer. Die Tiere werden es euch danken. Und ich auch. Macht's gut.